Ja, hallo, das hier ist der Netzpolitik-Podcast von der Das ist Netzpolitik-Konferenz 2018. Hier ist Alexander Fanta, ich bin Redakteur bei Netzpolitik und mit mir hier ist Julia Reda, Abgeordnete der Piratenpartei im Europäischen Parlament und die Schlüsselfigur im Kampf für ein modernes Urheberrecht in Europa. Hallo Julia.
Hallo.
Wir sprechen heute über die Urheberrechtsreform. Vergangene Woche gab es in Straßburg eine Entscheidung der Abgeordneten, die wir nicht so gut fanden. Da ist entschieden worden, dass in der neuen Urheberrechtsreform dann eine Pflicht zum Filtern von Inhalten, die sogenannten Upload-Filter, implizit verankert werden und auch ein Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene. Julia, kannst du uns ein bisschen erzählen, was da passiert ist?
Ja, also der eine oder andere wird es mitbekommen haben, dass das Europaparlament zunächst diese Vorschläge erstmal abgelehnt hatte. Das war im Juli passiert. Es gab große Proteste vor allen Dingen gegen die Upload-Filter aus der Bevölkerung. Und leider hat das Parlament jetzt in der Abstimmung im September sich mehr oder weniger auf einen Formelkompromiss geeinigt, also der grundlegend wenig an dem Vorschlag ändert. Also Upload-Filter und Leistungsschutzrecht sind nach wie vor enthalten, allerdings jetzt doch mit knapper Mehrheit angenommen wurde. Du hast gerade schon gesagt, also Upload-Filter sind implizit enthalten. Das ist genau richtig. Also in dem der Variante dieser Reform, die im Juli abgelehnt wurde, da war noch explizit von Upload-Filtern die Rede. Und in dem neuen Text ist es jetzt so, dass gesagt wird, naja, die Plattformen sind unmittelbar haftbar für alle Urheberrechtsverletzungen ihrer User und müssen Lizenzen einholen. Aber auf der Gegenseite wurde versäumt, die Urheber oder Rechteinhaber dazu verpflichten, überhaupt Lizenzen anzubieten. Das bedeutet, also wenn auch nur ein Rechteinhaber sagt, ich möchte aber keine Lizenz anbieten, dann hat die Plattform gar keine andere Wahl, als zu filtern. Das heißt also, obwohl jetzt nicht mehr gesagt wird, im Gesetzestext Upload-Filter müssen eingesetzt werden, läuft es in der Praxis auf dasselbe hinaus. Und wo der explizite Upload-Filter im Juli noch abgelehnt wurde, wurde jetzt eben der implizite Upload-Filter vom Parlament angenommen. Das ist sehr bedauerlich.
Und das schafft die technischen Möglichkeiten, um eben ganz, also zu verhindern, dass viele Inhalte überhaupt erst ins Internet kommen. Du hast auf der Bühne da Beispiele gebracht. Kannst du die nochmal kurz anreißen?
Ja, also der ein oder andere kennt vielleicht schon Upload-Filter, vor allen Dingen von YouTube, die haben Content-ID. Und Content-ID ist ein Filter, der in der Lage ist, Musikaufnahmen und Melodien zu erkennen. Und das funktioniert mehr schlecht als recht. Also zum Beispiel passiert es häufiger mal kleineren Künstlern, dass ihre Inhalte zu Unrecht gelöscht werden, weil irgendjemand anders sie als seine eigenen ausgegeben hat. Oder es passiert, dass völlig legale Nutzungen von Musik, also zum Beispiel Zitate, auch gelöscht werden, weil der Algorithmus eigentlich nur guckt, ist der angemeldete Inhalt in diesem Upload vorhanden und sie dann gnadenlos löscht und völlig ignoriert, dass es eben auch Ausnahmen vom Urheberrecht gibt, die das unter Umständen erlauben würden. Aber das große Problem ist auch, also abgesehen davon, dass Content-ID eben überhaupt nicht funktioniert und auch legale Inhalte löscht, dass es diese Technologie für alle urheberrechtsverletzenden Inhalte überhaupt nicht gibt. Also es gibt keine Technologien, die zuverlässig erkennen können, zum Beispiel wenn da jemand vielleicht in einem Video ein Gedicht vorliest und das ist möglicherweise noch in eine andere Sprache übersetzt worden. Das ist trotzdem eine Urheberrechtsverletzung, aber kein Filter der Welt ist in der Lage, das zu erkennen.
Auch umgekehrt, also wenn man jetzt legitime Formen des Remixes verwendet oder auch nur etwas zitiert, wird das gefiltert, weil der Filter wahrscheinlich nicht in der Lage ist, den Unterschied zu erkennen. Das freut jetzt die Verlagslobby, so wie es beschlossen ist, das freut die Rechteinhaber. Für viele Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das natürlich einen großen Schaden. Aber kannst du noch mal ein bisschen was zum politischen Prozess sagen, denn der CDU-Abgeordnete Axel Voss, der da ja hauptverantwortlich ist, hat es geschafft, eine rechte Hardliner-Variante durchzubringen durch das Parlament. Aber das Parlament war auch generell durch alle Fraktionen hinweg irgendwie gespalten. Sogar bei den Grünen gab es Leute, die für diese Vorschläge gestimmt haben. Kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist politisch?
Ja, also ich glaube, ein Narrativ, was bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen verfangen hat, ist, dass man ja irgendwas gegen diese großen amerikanischen Plattformen tun muss, die die Urheber ausbeuten. Und ich finde, es ist durchaus berechtigt, zum Beispiel YouTube für seinen Umgang mit Musikern zu kritisieren. Also die bekommen bei Content ID mehr oder weniger so einen Take-it-or-leave-it-Vertrag. Also entweder sie akzeptieren die Bedingungen, dass sie so und so viel Prozent der Werbeeinnahmen bekommen, oder sie akzeptieren sie halt nicht. Also da finden keine Verhandlungen auf Augenhöhe statt. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das Problem ist, dass die Lösungsvorschläge, die dort auf den Tisch gebracht werden, erstens so tun, als wären alle Online-Plattformen YouTube, und zweitens so tun, als wären alle urheberrechtlich geschützten Inhalte dasselbe wie Musik. Und dass drittens die Perspektive der User und auch der kleineren Künstler, die eben nicht von einem großen Plattenlabel oder dergleichen vertreten werden, komplett ausgeblendet werden. Also ich vermute da auch nicht unbedingt bei allen böse Absicht. Also für viele Leute ist das Internet halt YouTube und Facebook, und entweder sie nutzen keine anderen Plattformen oder sie sind sich nicht bewusst, dass sie sie nutzen. Also in der allerersten Variante dieses Upload-Filter-Paragraphen seitens der Europäischen Kommission gab es überhaupt keine Ausnahmen. Da wurde einfach gesagt, ja, also betroffen sind alle Plattformen, die große Mengen von User-Uploads enthalten. Also da Wikipedia drin und wahrscheinlich irgendwie auch eine ganze Reihe von Diskussionsforen, weil auch Text halt zu diesen großen Mengen von Inhalten beitragen. Und ich habe im Prinzip die letzten 2 Jahre damit verbracht, mir den mundfusselig zu reden, dass nicht jede Plattform, auf der große Mengen von Inhalten vorhanden sind, auch viele Urheberrechtsverletzungen passieren, und dass das auch nicht bedeutet, dass diese Plattform eine große Firma ist. Also auch Bandcamp zum Beispiel hat große Mengen von Musik-Uploads, aber ist trotzdem wirtschaftlich mit Sicherheit nicht mit YouTube vergleichbar. Und ja, also mit diesen Problemen haben wir nach wie vor zu kämpfen. Es wird gnadenlos überschätzt, was die Technik kann, was relativ ironisch ist, weil man hat irgendwie Angst vor diesen großen amerikanischen Plattformen und will die regulieren, tut das aber in einer Art und Weise, wo man in einen totalen Technikglauben verfällt und denkt, diese Algorithmen können alles, die können alles erkennen und entscheiden, was legal ist und was nicht. Und eingesetzt werden sollen die von Plattformen, die ja überhaupt keiner öffentlichen Kontrolle unterliegen. Also im Grunde genommen die einzigen, die vielleicht halbwegs technisch in der Lage wären, diese Filter zu entwickeln, sind halt genau Google und Facebook. Und deren Technologien machen wir jetzt per Gesetz verpflichtend für alle.
Aber die Befürworter dieser Reform, die sagen dann immer, aber es gibt keinen Alternativvorschlag zu diesen Ideen. Also kannst du noch einmal kurz runterbrechen, welche Alternativen da am Tisch liegen würden, um das besser zu machen?
Also es gab sogar, ich glaube, 4 Alternativvorschläge zu diesem Vorschlag. Also es gab einmal einen, der vom Binnenmarktausschuss kam, der im Grunde genommen besagt, also der Einsatz von solchen Filtertechnologien oder die Verpflichtung zum Einsatz von Filtern wird verboten. Also weder das Gesetz noch ein Rechteinhaber kann eine Plattform dazu verpflichten, solche Upload-Filter einzusetzen, einfach aus Grundrechtsschutz. Aber die Plattformen werden verpflichtet, die Inhalte, die sie monetarisieren, auch zu lizenzieren. Also da müssen sie eben mit den Verwertungsgesellschaften verhandeln und entsprechend bezahlen. Und wenn sie das nicht tun, dann dürfen sie die Inhalte halt nicht monetarisieren. Das halte ich eigentlich für einen faireren Ansatz, weil ich glaube, es ist ein Irrglaube, dass man eine Plattform betreiben kann, auf der User selbstständig Inhalte hochladen können und man trotzdem 100% der Urheberrechtsverletzungen verhindern kann. Das wird man niemals schaffen. Was man aber schon machen kann, ist, die Plattformen anzugehen, die das zum Geschäftsmodell machen. Es gibt einen weiteren Alternativvorschlag, der aus den Reihen der SPD kam, von Timo Wölken, der im Grunde genommen besagt, also die Plattformen werden nicht verpflichtet, einen Filter einzusetzen, aber sie sollen eine technische Schnittstelle bieten, eine API, die es den Rechteinhabern ermöglicht, selbst Upload-Filter einzusetzen. Also die Rechteinhaber bekommen so die Möglichkeit, diese Takedown-Notices automatisiert zu schicken. Das tun sie zwar teilweise auch heute schon, aber die Plattformen kooperieren dabei nicht. Und die Idee dabei ist zu sagen, okay, wir erkennen an, dass es für die Rechteinhaber zu schwierig ist, irgendwie jeden Tag zu gucken und dann haben wieder 10 Leute neu das Ding bei YouTube hochgeladen. Also ermöglicht man ihnen, das automatisiert zu machen. Aber die Rechteinhaber sind dann verantwortlich dafür, dass ihre Takedown-Notices auch korrekt sind. Also das heißt, Rechteinhaber, die regelmäßig falsche Notices schicken, werden von dem System ausgeschlossen. Halte ich auch für einen gangbaren Weg. Also ich finde das nicht so toll, weil trotzdem Filter zum Einsatz kommen, aber zumindest würde da keine Zensurinfrastruktur auf der Seite der Plattformen aufgebaut. Also das sind nur 2 Alternativvorschläge, die zur Debatte standen, aber eigentlich von den Befürwortern der Regelung überhaupt nicht wahrgenommen oder aktiv bekämpft wurden.
Vor allem, weil der erstere Vorschlag ja sich auch mehr oder weniger direkt gegen die Interessen von einer Plattform wie YouTube gerichtet wäre. Also da kann man euch nicht wirklich den Vorwurf machen, dass das ein Pro-Google-Vorschlag ist.
Ja, absolut nicht. Also das ist das Witzige bei dieser ganzen Diskussion, dass im Grunde genommen die Befürworter uns vorwerfen, also im Prinzip, dass alle Gegner dieses Artikel 13 von Google bezahlt werden, obwohl Google selbst mehrfach öffentlich für Upload-Filter Stellung bezogen hat. Also sie sind zur Kommission gegangen und haben für Content-ID geworben. Sie haben noch am Tag vor der Ausschussabstimmung im Europaparlament an einer Anhörung teilgenommen, wo sie gesagt haben, dass automatische Filter für die Bekämpfung von illegalen Inhalten im Internet ein wichtiger und gangbarer Weg sind oder vielleicht sogar der einzige Weg. Und ein Vertreter von Google hat auch in der Diskussion über die Urheberrechtsreform in Neuseeland gesagt, ja, also Europa ist gerade dabei, Content-ID ins Gesetz zu schreiben und das ist doch vielleicht ein ganz guter Ansatz.
Ja, aber man merkt ein bisschen das doppelte Spiel, das die Plattformen hier spielen. Und ich glaube, aus meiner jetzt kurzen Erfahrung als Korrespondent für Netzpolitik.org in Brüssel sehe ich auch, dass sehr viel Lobbying läuft, das für die Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Du hast jetzt vorhin bei deinem Vortrag angekündigt, dass du bei diesen Verhandlungen, die jetzt über den endgültigen Text der Reform stattfinden, also bei diesen Verhandlungen, die finden ja hinter verschlossenen Türen statt, im sogenannten Trilog, also Gespräche zwischen Kommission, Parlament und Rat. Und du hast angekündigt, dass du da Dokumente veröffentlichen wirst aus diesen eigentlich geheimen Verhandlungen. Kannst du da nochmal was dazu sagen?
Ja, also es wurde vor kurzem vom EuGH klargestellt, dass die sogenannten 4-Spalten-Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Also das heißt, dass man die per Informationsfreiheitsanfrage bekommen kann. Was ist so ein 4-Spalten-Dokument? Also dort sind erstmal 3 Spalten, wo einfach die Version dieser Richtlinie für Artikel aufgeführt ist, Kommission, Parlament und Rat. Und das eigentlich Interessante ist die 4. Spalte. Dort steht nämlich ein Vorschlag für einen möglichen Kompromiss drin. Und diese 4 Spaltendokumente werden vor jeder Trilogsitzung herumgeschickt. Die braucht man, um überhaupt verfolgen zu können, was gerade verhandelt wird. Wenn man keinen Zugang zu diesen Dokumenten hat, dann wird man während des gesamten Trilogs im Dunkeln gelassen und am Ende mit einem fertigen Text präsentiert, dem man dann nur noch zustimmen oder ablehnen kann. Und was ganz wichtig ist, ist, denke ich, dass während dieses Prozesses nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Abgeordneten, die darüber später abstimmen müssen, Schritt für Schritt auf dem Laufenden gehalten werden. Weil es gibt zum Beispiel Leute, die haben gegen die Upload-Filter gestimmt, aber dann doch für die Richtlinie, weil sie zum Beispiel es ganz wichtig finden, dass die Richtlinie einen neuen Artikel enthält für eine sogenannte proportionale Vergütung von Urhebern. Also das soll Total-Buyout-Verträge verhindern. Finde ich auch gut und habe ich mich auch für eingesetzt. Aber was ist, wenn dieser Antrag, den es nur im Parlamentstext gibt, während der Verhandlungen verschwindet? Das werden die nicht mitkriegen, es sei denn, man hat diese Dokumente, in denen das verzeichnet ist.
Aber das heißt, du siehst jetzt noch eine Chance, dass der endgültige Text besser wird als das, was das Parlament jetzt gerade abgestimmt hat, dass wir zu einer schöneren Version dieser Reform kommen.
Also die Möglichkeit besteht. Es ist zwar vielleicht schwer vorstellbar, wenn man sich überlegt, naja, das Parlament ist für Upload-Filter, der Rat ist für Upload-Filter und die Kommission ist für Upload-Filter. Wie soll da was Besseres rauskommen, wenn die 3 miteinander verhandeln? Ich habe das allerdings schon mal erlebt bei der Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Da gab es in der ursprünglichen Position des Parlaments und auch des Rates praktisch keinen Whistleblower-Schutz. Aber während des Trilogs haben vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten in Frankreich ganz massiv angefangen, gegen diese Richtlinie zu protestieren und eben darauf hinzuweisen, dass dieser Geschäftsgeheimnisschutz im Grunde genommen Whistleblower regelmäßig in die Illegalität drängen wird. Und das hat dazu geführt, dass im Trilog noch die Ausnahme für den Whistleblower-Schutz massiv gestärkt wurde und jetzt, 2 Jahre später, die Kommission sogar eine neue Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern vorgeschlagen hat, weil sie halt festgestellt haben, da gibt's vielleicht ein Ungleichgewicht. Und insofern, ja, gebe ich da die Hoffnung nicht auf, dass wir den Text verbessern können. Allerdings, wenn das nicht gelingt, dann wird es wichtig sein zu mobilisieren, um das Ergebnis des Trilogs irgendwann im Frühjahr abzulehnen. Und dafür wird es eben auch wichtig sein, dass wir nicht erst eine Woche vor der Abstimmung anfangen, mit den Abgeordneten darüber zu reden.
Also das heißt, was du sagst, wir brauchen jetzt ein europaweites Engagement, wir brauchen jetzt einmal eine intensive Auseinandersetzung mit, was da eigentlich am Tisch liegt. Und im schlimmsten Fall muss die Reform als Ganzes abgelehnt werden.
Im schlimmsten Fall ja. Also ich finde das schade, weil sie, wie gesagt, positive Aspekte enthält, nicht nur für Urheber in den Verhandlungen mit Verlagen zum Beispiel, sondern auch für die Öffentlichkeit. Also gerade der Parlamentstext enthält zum Beispiel Regelungen, die sogenannte vergriffene Werke, also Werke, die nicht mehr kommerziell verfügbar sind, leichter ins Netz bringen sollen und dergleichen. Und das ist alles gut und erhaltenswert. Nur wenn am Ende Uploadfilter und Leistungsschutzrecht Teil dieses Pakets sind, dann kann man dem nicht zustimmen. Und das wird wichtig sein und da auch Überzeugungsarbeit zu leisten, weil es gibt durchaus Parteien, die auf unserer Seite sind, also zum Beispiel die SPÖ in Österreich hat immer gegen die Uploadfilter gestimmt, haben aber der Richtlinie dann am Ende zugestimmt, weil ihnen diese Neuerungen für Urheber so wichtig sind. Aber ich muss ehrlich sagen, also Herr Voss, der Verhandlungsführer fürs Parlament, der hält überhaupt nichts von diesen Artikeln für den Urheberschutz und das wird wahrscheinlich das Erste sein, was er in den Verhandlungen mit dem Rat aufgeben wird. Und wenn das passiert, dann müssen wir die Abgeordneten darüber informieren, dass die wissen, dass das, weshalb sie eigentlich irgendwie dafür waren, gar nicht mehr im Text steht, die Uploadfilter und das Leistungsschutzrecht aber noch drin sind.
Also es ist immens wichtig, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert und wie diese Urheberrechtsreform jetzt noch zum Abschluss gebracht wird. Wir als Netzpolitik.org werden da weiter berichten und da dranbleiben. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, da noch andere Fragen anzureißen. Wie siehst du die Konfliktlage jetzt auch innerhalb der politischen Fraktionen im Parlament? Deine Fraktionskollegin Helga Trüppel hat bei der Pressekonferenz am Tag nach der Abstimmung gesagt, sie kämpfe jeden Tag gegen die Piratendenke, the Pirate Thinking, innerhalb der Grünen Fraktion. Glaubst du, dass es möglich ist, da auch mehr Leute innerhalb von progressiven Parteien und Fraktionen zu überzeugen von einem offeneren Umgang mit solchen Themen?
Ja, das glaube ich schon. Also einerseits, glaube ich, gibt es innerhalb der Fraktionen früher oder später auch eine Verjüngung. Also das sind halt Leute, die eben ein Internet kennen, das nicht nur aus YouTube und Facebook besteht. Ich glaube, dass das Label, das ich habe als Piratin, mir sowohl nützt als auch schadet. Also auf der einen Seite ist das natürlich irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal und Leute sind darauf neugierig und stellen das auch hervor und das erlaubt mir, viele Leute zu erreichen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch diese Positionen wie von Helga Trüppel, wo im Grunde genommen bestimmte Vorschläge abgelehnt werden, weil sie von mir kommen und nicht, weil sie irgendwie inhaltlich nicht sinnvoll wären oder so. Also ich weiß nicht, was zum Beispiel diese Alternativvorschläge zu den Upload-Filtern, die ja auch dazu führen, dass die Plattformen bezahlen müssen, was an denen Piratendenke sein soll. Also tatsächlich sind das die Positionen der moderaten Konservativen, also dieser Vorschlag des Binnenmarktausschusses, den ich vorher erwähnt habe, der wurde auch von einem Mitglied der konservativen Fraktion geschrieben und dann vom Binnenmarktausschuss angenommen. Also insofern Piratendenke, ich halte das für völligen Unsinn. Im Gegenteil, wir haben eine Diskursverschiebung gesehen in den letzten Jahren, wo ich als Piratenabgeordnete die Position der moderaten Konservativen vertrete und Frau Trüppel als grüne Abgeordnete die Position der extremen Konservativen.
Siehst du einen Punkt, an dem es dieser Diskurs weiterentwickelt werden kann? Also wie kann das geschafft werden, dass man neue Ideen entwickelt und ins Parlament bringt, jetzt über diese Legislaturperiode hinaus?
Ich glaube, dass wahrscheinlich es insgesamt in der Wirtschaft eine viel stärkere Besinnung auf diese Idee der Commons geben muss. Also, dass wir Gemeingüter haben, die der Gesellschaft dann am meisten bringen, wenn sie tatsächlich von allen verwendet werden können. Also das gilt nicht nur für die Umwelt und dergleichen, sondern ich denke, das gilt auch für Wissen und Kultur. Unser gesamtes Wirtschaftssystem ist im Grunde genommen darauf aufgebaut, dass man Wissen und Kultur als so genanntes geistiges Eigentum rar machen muss. Und dass die beste Art und Weise, wie man mit Kultur Geld verdienen kann, ist, dass man möglichst den Zugang dazu beschränkt. Und das ist empirisch überhaupt nicht haltbar. Also tatsächlich ist es so, dass die sogenannten Piraten, also die Leute, die illegal Inhalte runterladen oder streamen, die besten Kunden der Unterhaltungsindustrie sind. Also ja, die konsumieren illegal, aber gleichzeitig geben sie auch mehr Geld für Kultur aus. Gleichzeitig gibt es jede Menge Studien, die belegen, dass der beste Weg zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen das Schaffen von bequemen Bezahlangeboten ist. Also ich glaube, wir sind ein bisschen aus der Phase raus, wo die Leute aus Prinzip für digitale Inhalte nichts bezahlen. Also Spotify-Abos, Netflix-Abos sind bei Leuten, die zumindest nicht am Existenzminimum knapsen, inzwischen mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit. Und im Moment haben wir ein Urheberrecht, gerade auch aufgrund der europäischen Fragmentierung, das solche Angebote extrem schwer macht. Also wenn Netflix ein europäisches Startup gewesen wäre, hätten die sich niemals entwickeln können, weil sie für jedes Land in der EU einzeln Rechte klären müssen. Und das hat Netflix nur geschafft, weil sie bereits einen großen Markt in den USA hatten, der irgendwie ihnen die entsprechenden finanziellen Mittel und die Rückendeckung gegeben hat. Also das heißt, wenn wir irgendwie diesen ganzen Konflikt zwischen Urheberrecht, wie bezahlen wir Urheber und der freien Kopierbarkeit im Internet lösen wollen, dann müssen wir von dieser Verbotsdenke weg und einen Rechtsrahmen schaffen, der es leicht macht, bequeme und attraktive Bezahlangebote zu machen.
Die Sache, wo ich wahrscheinlich am meisten ausgebe für Kulturleistungen, ist die öffentlich-rechtliche Fernsehgebühr. Mhm. Da ist aber schwierig, weil die Inhalte zum Teil in anderen Ländern nicht zugänglich sind, es überhaupt keine Harmonisierung und Einheitlichkeit gibt in Europa, aber auch die Sachen dann schnell wieder aus dem Netz genommen werden. Wie könnte da etwas, oder in deiner Vorstellung, wie könnte etwas aussehen, dass eine einheitliche Plattform an öffentlich-rechtlichen Inhalten in Europa schafft?
Dazu hat die Europäische Kommission einen guten Vorschlag gemacht, und zwar im Grunde genommen die Regeln für Satellitenfernsehen aufs Internet zu übertragen. Also im Satellitenfernsehen ist es so, dass ich in einem Land die Rechte klären muss und dann trotzdem das Ganze grenzübergreifend ausgestrahlt werden kann. Und online geht das nicht. Das heißt also, die Öffentlich-Rechtlichen wollen eigentlich ihre Inhalte europaweit zur Verfügung stellen, also solange es ihnen keine Mehrkosten verursacht. Und meistens ist es auch so, dass es für irgendwelche deutschen Fernsehproduktionen in Dänemark oder wo auch immer auch überhaupt keinen Markt gibt. Das heißt also, die Inhalte werden geblockt, aber gleichzeitig werden sie in anderen Ländern nicht verkauft. Das heißt, es gibt schlicht und ergreifend keine Möglichkeit, diese Inhalte legal zu sehen und dafür zu bezahlen. Und diesen Vorschlag hat die Filmindustrie, insbesondere auch Hollywood, massiv bekämpft. Inklusive FAZ-Artikeln, die dann betitelt werden, keine Ahnung, EU will den europäischen Film zerstören und dergleichen. Und deshalb bekommen wir das jetzt höchstwahrscheinlich nicht. Also das heißt, die Ideen liegen eigentlich auf dem Tisch, wie man das machen kann. Die Öffentlich-Rechtlichen selbst können überhaupt nichts dafür, dass ihre Inhalte geblockt oder nach mehreren Tagen vom Netz genommen werden. Aber wir haben halt eine Medienindustrie, die mehr oder weniger so großen Druck auf die Politik ausüben kann, dass sie bekommen, was sie wollen.
Eher persönlichen Frage, das war jetzt, du warst jetzt 4 Jahre im Europaparlament. Du warst in der Fraktion der Grünen, du hast da sehr wichtige Arbeit geleistet. Wie würdest du sagen, zum Abschluss hin, gehst du jetzt mit Wehmut, jetzt wo diese Urheberrechtsreform vielleicht überhaupt nicht so wird, wie du es dir vielleicht erhofft hättest?
Also es ist gleichzeitig viel besser und viel schlechter gelaufen, als ich dachte. Also das klingt vielleicht erstmal komisch, aber ich hätte nicht gedacht, dass man als Einzelperson im Europaparlament doch so viel verändern kann. Also ich habe natürlich ein Team, das mich dabei unterstützt und ich habe Freiwillige in ganz Europa. Aber ich glaube, es ist ein ganz anderes Arbeiten als zum Beispiel als Opposition im Bundestag. Da kann man wahrscheinlich nach 4 Jahren oder 5 Jahren im Fall des Europaparlaments zurückblicken und denkt sich, naja, also an tatsächlichen Gesetzen habe ich vielleicht überhaupt nichts verändert. Ich habe bloß die Regierung kritisiert und mich darauf vorbereitet, vielleicht irgendwann die Regierung abzulösen. Das ist im Europaparlament anders. Also man kann tatsächlich, auch wenn man einer Minderheit angehört, bestimmte Akzente setzen, Themen auf die Tagesordnung bringen und den Text auf die eine oder andere Art und Weise beeinflussen. Also zum Beispiel, es hat sich zwar wenig verändert an dem Text der Urheberrechtsreform zwischen Juli und September, aber eine wichtige Sache, die sich verändert hat, ist, dass die nicht profitorientierten Plattformen von der Upload-Filterpflicht ausgenommen wurden. Also das heißt, Community-Plattformen und dergleichen müssten auch nach dem jetzigen Parlamentstext nicht filtern. Das ist, also ich bin immer noch gegen Filter, aber es ist zumindest irgendwie ein Erfolg, auf den wir stolz sein können irgendwie. Und insofern, das ist auf alle Fälle positiv. Was negativ ist, ist, dass im Grunde genommen sich der gesamte Urheberrechtsdiskurs in dieser Zeit massiv verschoben hat. Also 2014, als die Kommission angefangen hat, haben die gesagt, wir wollen eine Urheberrechtsreform machen, die alles einfacher macht, leichter zu verstehen und europäischer. Und das, was dabei rausgekommen ist, worüber wir jetzt im Trilog verhandeln, ist das absolute Gegenteil. Also es wird komplizierter, es wird ein weiteres Auseinanderdriften zwischen verschiedenen Ländern geben. Das geht so weit, dass zum Beispiel beim Leistungsschutzrecht im Ratstext irgendwie steht, jeder Mitgliedstaat soll selbst entscheiden, ab wie vielen Wörtern oder ab welchem Umfang von einem Text dieses Leistungsschutzrecht gilt. Also totales Chaos. Und das finde ich erschreckend, also dass im Grunde genommen wir mit dem Urheberrecht es nicht geschafft haben, tatsächlich eine Verbesserung, eine Vereinfachung und einen europäischeren Ansatz zu finden und doch letzten Endes wieder in so einem Abwehrkampf sind, wo wir versuchen, das Schlimmste zu verhindern.
Also was du sagst, weist auch wieder auf diese Bewegungsperspektive hin. Ich glaube, viele Leute wissen noch nicht, was da passiert ist. Viele Leute verfolgen diese Prozesse nicht so genau. Und das ist eine Botschaft, die aus dem Parlament noch nach außen getragen werden muss. Jetzt wäre meine Frage, was wirst du als nächstes machen und wie wirst du in dieser Arbeit an diesen Dingen weiterarbeiten?
Ich habe relativ früh für mich entschieden, dass ich nicht ein zweites Mal fürs Europaparlament kandidieren werde. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich mich nicht von diesem Beruf abhängig machen will. Also ich bin mehr oder weniger direkt aus dem Studium ins Parlament gewählt worden. Also ich habe meinen Abschluss 4 Monate vor der Wahl gemacht und ich möchte einfach die Möglichkeit haben, was anderes zu machen, damit ich nicht von der Wiederwahl entsprechend abhängig bin. Ich werde mich weiter mit dem Thema Urheberrecht beschäftigen, wahrscheinlich sowohl wissenschaftlich als auch aktivistisch. Wie genau das aussehen wird, werdet ihr dann wahrscheinlich nächstes Jahr sehen. Aber also für mich war die parlamentarische Zeit auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung. Aber ich habe auch für mich festgestellt, dass das nicht unbedingt das Umfeld ist, in dem ich mich auf Dauer bewegen möchte.
Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke, dass du bei uns warst.
Ja, danke auch.